Die lateinische Kultur mag Platon mehr als Aristoteles. Sie zieht eine klare Idee der trüben Wirklichkeit vor. Das ist jedoch nicht unsere Tradition. Rom tut sich damit oft schwer. Natürlich dürfen wir nicht übertreiben, aber wir dürfen uns auch nicht verleugnen. Als Zentrum kirchlicher Vielfalt muss Rom lernen, mit einer gesunden Dosis germanischer Kultur zu leben. Rom könnte eben davon profitieren.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
Synodal und kollegial. Der Bischof von Antwerpen, Johann Bonny, über Strukturprinzipien der katholischen Kirche. Das hier ist der Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Euer Ort für Debatten aus Kirche und Theologie, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Synodalität, das ist das katholische Buzzword der Stunde, könnte man meinen. Seit einiger Zeit ist Synodalität einer der zentralen Begriffe in der römisch-katholischen Kirche. Los ging es 2020 in Deutschland mit dem Synodalen Weg. Seit 2021 gibt es noch den von Papst Franziskus angestoßenen Synodalen Prozess der gesamten Weltkirche. In beiden Fällen geht es letztlich darum, im System Kirche eine Haltung des Zuhörens, gerade auch gegenüber dem Kirchenvolk, den Laien, einzuüben und zu etablieren. Aber wie genau fügt sich dieses synodale Element in die hierarchisch strukturierte Kirche ein? Darüber hat der Antwerpener Bischof Johann Bonny in einem Impuls auf der Herbstvollversammlung 2022 der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda gesprochen. Bonny studierte Theologie und Philosophie in Brügge, Leuven und Rom und vor seiner Ernennung zum Bischof von Antwerpen, 2008 war Bonny viele Jahre Mitarbeiter im päpstlichen Rat für die Einheit der Christen. Das, was Bonny den deutschen Bischöfen zu sagen hatte, hört ihr jetzt bei uns. Es liest der Schauspieler und Regisseur Matthias Nagatis. Bischof Johann Bonny über Synodalität. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Liebe Mitbrüder, ich habe die Einladung angenommen und meinen Terminkalender angepasst, um an dieser Sitzung der Deutschen Bischofskonferenz teilnehmen zu können. Wenn es nützlich sein kann, tue ich das gern, wenn auch mit einigem Zögern. Wie weit kann oder soll ich mich in Deutschland vorwagen? Wir in Flandern haben Deutschland immer als einen größeren Bruder betrachtet. Alle ihre Theologen mussten wir lesen, auf Deutsch. Von Rana, Küng und Ratzinger über Metz, Grillmeier, Lehmann und Kaspar bis hin zu den Brüdern Lofink. Nicht ohne viele protestantische Autoren wie Bonhoeffer, Barth und Moltmann zu erwähnen. Nichts aus Deutschland ist uns erspart geblieben. Das deutsche Erbe ist Teil unserer intellektuellen Ausrüstung und unserer Kirchenkultur. Was macht uns ähnlich und doch anders? Vielleicht haben wir als zweisprachiges Land die deutsche Tradition eher auf französische Art und Weise behandelt. Zu meiner Person möchte ich nur Folgendes sagen. Ich habe 11 Jahre im Vatikan gearbeitet, im päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen, 1997 bis 2008. Die meisten Jahre davon unter der Leitung von Kardinal Kaspar. Ich habe diese Arbeit gerne und mit großer Überzeugung gemacht. Die Sorge um die Einheit aller Christen liegt mir sehr am Herzen. Wie kann die Kirche eine versöhnende Gemeinschaft sein, die sich durch Einheit und Vielfalt auszeichnet? Und wie kann die katholische Kirche ein Beispiel dafür sein? Was ich in der Ökumene gelernt habe, versuche ich jetzt als Bischof zu üben. Die Gedanken, die ich vorbringen möchte, stammen aus diesem Kontext. Während der 4. Tagung des Synodalen Wegs in Frankfurt habe ich oft an ein grundlegendes Schema aus der Ekklesiologie gedacht, nämlich, dass die Kirche auf 3 Ebenen existiert. Die lokale, die regionale und die universale Ebene und mit 3 Prinzipien arbeitet. Das primatiale, das kollegiale und das synodale Prinzip. Dieses Schema scheint mir besonders nützlich, um darüber nachzudenken, was heute in Deutschland, in den Nachbarländern und in der Weltkirche geschieht. Denn wenn es heute Spannungen gibt, sei es in Deutschland oder in der Weltkirche, dann haben sie mit dem richtigen Verständnis und der Anwendung dieses Schemas zu tun. Ich beginne mit dem Prinzip des Primas, der Erste. Auf der lokalen Ebene der Dienst des Bischofs in seiner Diözese, auf der regionalen Ebene der Leitungsdienst des Vorsitzenden der Bischofskonferenz in der lateinischen Tradition und auf der universalen Ebene der Dienst des Bischofs von Rom. Ich nenne nur einen Gedanken für jede Stufe. Erstens, auf lokaler Ebene sollte der Dienst des Heiligens, des Lehrens und der Leitung des Diözesanbischofs klar zum Ausdruck kommen. Er ist persönlich für das pastorale Wohlergehen seiner diözesanen Gemeinschaft verantwortlich. Eine Verantwortung, die er nicht einfach abtreten oder delegieren kann, auch nicht an seine Weihbischöfe. Meiner Meinung nach muss das Verhältnis zwischen den Bischöfen und den Weihbischöfen in dieser Konferenz weiter geklärt werden, vor allem, wenn sie gemeinsam über wichtige Fragen abstimmen wie in Frankfurt. Aus ekklesiologischer Sicht kann die Stimme eines oder mehrerer Weihbischöfe nicht die Stimme ihres eigenen Bischofs oder anderer Bischöfe überwiegen. Zweitens, auf regionaler Ebene sollte der Leitungsdienst des Vorsitzenden der Bischofskonferenz klar zum Ausdruck kommen. Zu dieser Konferenz gehören Kardinäle, Erzbischöfe größerer Städte, Bischöfe mit einer längeren Erfolgsbilanz, Bischöfe mit einer bekannteren Stimme in den Medien oder Bischöfe mit festeren Verbindungen zur römischen Kurie. Für das interne Funktionieren und die pastorale Glaubwürdigkeit der Konferenz scheint es mir jedoch unerlässlich, dass sich alle hinter den Vorsitzenden stellen, zumindest was das Funktionieren der Konferenz und ihre gemeinsame Glaubwürdigkeit betrifft. Das scheint mir auch eine Aufgabe für den Bischof von Rom zu sein, dass auch er sich hinter jeden Vorsitzenden einer Konferenz stellt, als Dienst an der Einheit der Kirche auf regionaler Ebene. Drittens, auf der universalen Ebene schließlich sollte der Primat des Bischofs von Rom klar zum Ausdruck kommen. Er garantiert persönlich die Einheit der Kirche. Aber auch hier müssen wir uns im Klaren sein, der Primat des Petrus ist nicht einem System oder einer Verwaltung gegeben, sondern einer Person. Die Leitungen oder Mitarbeiter von Dikasterien können niemals den Platz des Papstes einnehmen, auch wenn sie viel mitbedenken und dies gerne tun möchten. Dies scheint mir sehr wichtig für die Fortsetzung des synodalen Weges zu sein. Das ständige Gespräch mit dem Bischof von Rom in Person. Und wenn ich dies hinzufügen darf, das Gespräch mit dem derzeitigen Bischof von Rom, dessen Namen wir im eucharistischen Dankgebet nennen. So komme ich zum Prinzip der Kollegialität. Auf lokaler Ebene die Kollegialität aller diözesanen Mitarbeiter, Weihbischöfe, Priester, Diakone und Laien unter der Leitung des Bischofs. Auf regionaler Ebene die Kollegialität aller Bischöfe und Weihbischöfe unter der Leitung des Vorsitzenden der Bischofskonferenz in der lateinischen Tradition. Und auf universaler Ebene die Kollegialität aller Bischöfe unter der Leitung des Bischofs von Rom. Auch hier beschränke ich mich auf einige ekklesiologische Überlegungen oder Vorschläge. Erstens. Kollegialität ist ein komplexer Mechanismus auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens. Sie setzt Studium und Reflexion, Dialog und Gespräch, Zeit und Geduld voraus. Sie ist immer von Meinungsverschiedenheiten und Spannungen begleitet. In der Regel geht es bei der Diskussion nicht um Wahrheit gegenüber Unwahrheit, sondern um unterschiedliche Ansätze zur Wahrheit. Jeder hat genug Wahrheit auf seiner Seite, um sich Gehör zu verschaffen. Was ist dann der Zweck? Dass wir so viele Elemente der Wahrheit wie möglich in einen Konsens zusammenführen, der immer zeitgebunden und daher vorläufig ist. Und was ist dann mit Meinungsverschiedenheiten? Sie stehen nicht außerhalb des Konsens, sondern sind Teil desselben. Wie jedes Ehepaar oder jede Familie müssen auch Bischöfe einen Konsens darüber finden, wie sie untereinander sowohl mit ihren Übereinstimmungen als auch mit ihren Meinungsverschiedenheiten umgehen wollen. Hier liegt eine weitere Aufgabe für diese Bischofskonferenz, wie mir scheint. Es geht darum, mit einer Stimme zu sprechen, vorzugsweise der Stimme des Vorsitzenden über das, was euch eint und was euch trennt. Zweitens, darüber hinaus sehe ich eine weitere Herausforderung. 2 Jahre bevor Papst Franziskus alle Bischofskonferenzen aufforderte, in ihren Ländern einen vergleichbaren synodalen Prozess zu organisieren, haben Sie einen nationalen synodalen Weg begonnen. Eine offene Frage ist, wie verhalten sich jetzt die Kollegialität der Bischöfe auf regionaler Ebene und die Kollegialität der Bischöfe auf universeller Ebene zueinander? Einerseits muss der synodale Weg in Deutschland seine eigene Entwicklung machen und seine eigene Verantwortung wahrnehmen können. Andernfalls hat es keinen Sinn, synodale Prozesse auf nationaler oder regionaler Ebene zu organisieren. Andererseits muss sich der synodale Prozess in Deutschland in den der Weltkirche einfügen können. Am besten nach der Regel United not absorbed, vereint aber nicht absorbiert. Dieses Verhältnis ist bisher nicht ausreichend geklärt und wird in anderen Ländern zu ähnlichen Problemen führen wie hier in Deutschland, wenn auch dort ein ernsthafter synodaler Prozess in Gang kommt. Meines Erachtens ist eine tiefere Beratung in und mit Rom in dieser Frage dringend erforderlich. Drittens, was ich auf der 4. Vollversammlung des synodalen Wegs in Frankfurt erlebt habe, ist eine typische Form von germanischer Beratung. In Flandern würde ein synodaler Prozess sicherlich auf die gleiche Weise verlaufen. Es liegt in unserer germanischen Natur, Meinungsverschiedenheiten klar zu benennen und zu besprechen, statt diese zu verschweigen oder auszusitzen. Unsere Zahlen müssen stimmen, unsere Positionen müssen begründet sein, unsere Politik muss transparent und konsequent sein. Eine lateinische Kultur hat es schwer damit. Die lateinische Kultur mag Platon mehr als Aristoteles. Sie zieht eine klare Idee der trüben Wirklichkeit vor. Das ist jedoch nicht unsere Tradition. Rom tut sich damit oft schwer. Natürlich dürfen wir nicht übertreiben, aber wir dürfen uns auch nicht verleugnen. Als Zentrum kirchlicher Vielfalt muss Rom lernen, mit einer gesunden Dosis germanischer Kultur zu leben. Rom könnte eben davon profitieren. Jedoch angesichts der immer geringer werdenden Kenntnisse der deutschen Sprache können Sie nicht davon ausgehen, dass die Gesprächspartner in Rom Ihre Texte richtig lesen und interpretieren werden. Ihre Texte erfordern Erklärung und Interpretation. Man kann diese Aufgabe nicht der Nunziatur, der deutschen Botschaft beim Heiligen Stuhl, denjenigen, die gerne römische Dikasterien besuchen oder den deutschen Prälaten in Rom überlassen. Dazu sollte die Bischofskonferenz meines Erachtens eine Initiative ergreifen, in der sie zum Beispiel eine oder mehrere Personen permanent beauftragt, im Namen der Bischofskonferenz in Rom die notwendigen oder gewünschten Erklärungen abzugeben. Mein Vorschlag wäre auch, damit nicht lange zu warten. Damit komme ich zum 3. Grundsatz der Synodalität. Das Volk Gottes in seiner Gesamtheit auf lokaler, regionaler und universaler Ebene. Auch hier beschränke ich mich auf wenige Überlegungen. What's in a name? In der aktuellen Sprache der lateinischen Kirche bezieht sich das Wort Synodalität auf das gesamte Volk Gottes. Bischöfe, Priester, Diakone, Ordensleute und Laien zusammen. Er bezieht sich auf das Volk Gottes als umfassendes Subjekt, zu dem alle gehören und für das sich alle einsetzen. In der katholischen Kirche sind wir nicht daran gewöhnt, mit einem solchen umfassenden Subjekt zu arbeiten. Sie wirft viele Fragen auf, zum Beispiel nach der Repräsentativität der anwesenden Delegierten oder nach dem Platz der Bischöfe in einer solchen allgemeinen Versammlung. Aber wenn ich etwas Persönliches sagen darf, seien Sie doch dankbar, froh und stolz, dass es in Deutschland so kompetente und engagierte Menschen gibt. Viele Länder beneiden Sie um so viele fachkundige Personen, die Sie in einer Sitzung zusammenbringen können. Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese Menschen nicht mehr oder wenn Sie nicht mehr miteinander oder mit Ihnen zusammenarbeiten wollten. Wo wären Sie dann? Zweitens. In der klassischen Sprache der Kirche heißt es nicht eine Synode organisieren, sondern eine Synode feiern, celebrare. Was bedeutet das? Dass eine Synode oder ein synodaler Weg anders funktioniert als ein Kongress, ein Studientag, ein Parlament oder eine Vorstandssitzung. Eine Synode ist ein Momentum, das nur hier und jetzt stattfinden kann. Sie ist ein Meilenstein in der Geschichte eines Landes oder einer Nation. Sie ist zugleich kontingent und notwendig. Bei einem solchen Momentum sind immer mehr unerwartete als erwartete Faktoren im Spiel. Es gibt immer auch viele Emotionen im Raum. Feelings are facts. Sie bringen Erfahrung und Gedanken herüber. Mit Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft allein bekommt man keine gute Synode. Das habe ich auch in Frankfurt erlebt. Ob Sie nun mit allem einverstanden sind oder nicht, dies ist eine einmalige Gelegenheit, die sich morgen nicht wiederholen wird oder die Sie morgen nicht anders machen können. Freuen Sie sich über dieses Momentum. Drittens, was mich in Frankfurt besonders berührt hat, war der Moment, in dem jemand die Frage stellte, ob es angesichts von so viel Desillusionierung und Spannungen überhaupt noch einen Sinn hat, gemeinsam Eucharistie zu feiern. Der Vorsitzende reagierte ruhig und sagte, die Eucharistie bedeutet so viel mehr als unsere gegenseitigen Beziehungen. Die Eucharistie gehört nicht uns oder dem synodalen Weg, sondern Jesus. Es wurde still. Die Eucharistie brachte neuen Frieden und neue Gemeinschaft. Dies ist der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte. Jeder Synodalweg lebt von dem Vertrauen, dass Gottes Geist am Werk ist, wenn wir als Volk Gottes, Bischöfe und Gläubige zusammenkommen, um miteinander zu erkennen, was Jesus von uns verlangt und wohin er uns führt. Im Angesicht des Heiligen Geistes muss die Kirche als Institution immer fügsam und demütig bleiben. Wie Jesus zu Nikodemus sagte, der Geist ist wie der Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn wehen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und in Frankfurt war der Geist sicherlich auch dabei. Mit aufrichtigem Dank dafür, dass ich diese Gedanken an Sie richten durfte und den besten Wünschen für weitere Arbeiten Ihrer Bischofskonferenz. Johann Bonny, Bischof von Antwerpen, Fulda, 28. Oktober 2022.
Das waren die Ausführungen des Bischofs von Antwerpen vor der Deutschen Bischofskonferenz im Herbst 2022 in Fulda, gelesen von Matthias Nagatis. Wie immer lade ich euch an dieser Stelle ein zur Debatte. Was denkt ihr über Bonnys Aussagen? Und wie seht ihr generell das Thema Synodalität? Her mit euren Gedanken. Am besten in den Kommentaren bei Insta oder Facebook oder auf der Seite der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Um nichts mehr zu verpassen, was wir auf diesem Kanal hier für euch anbieten, abonniert uns bitte im Podcast-Player eurer Wahl und empfehlt uns gerne weiter an Leute, die die Themen und Debatten unseres Podcasts spannend finden könnten. Vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Matthias Nagatis, Thomas Arnold, Falk Hamann, Jonas Lietz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.